Guten Morgen. Schön, dass ich heute bei euch sein darf. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute unsere letzte Predigt über den Psalm 23. Wir hatten jetzt schon 7 Predigten, heute ist die 8. Predigt. Und ich habe leider gar nicht alle Predigten gehört oder mitbekommen, weil ich auch unterwegs war. Aber ich habe mir sagen lassen, dass in diesen einzelnen Versen immer ziemlich viel drin gesteckt hat und viel darüber erstaunt waren, was man aus diesem Psalm 23 alles rausholen kann, wenn man sich darüber Gedanken macht. Ich kann euch sagen, das ist, glaube ich, meistens so, wenn wir die Bibel lesen und Gottes Wort studieren, da steckt richtig viel drin. Und heute wollen wir uns mit dem letzten Vers beschäftigen, dem 6. Vers. Ich bin Florian Kühnen, steht da auch. Ich bin hier in der Gemeinde angestellt noch 2 Monate lang und ich darf hier arbeiten als Leiter für die jungen Gemeinde. Und ich darf euch heute meine Gedanken und meine, das, was ich so für mich rausgefunden habe, über diesen Vers weitergeben. Wir wollen diesen Vers zu Beginn mal lesen. Die letzten Male, ich habe mitgekriegt, dass wir mehrmals den ganzen Psalm gebetet haben, Psalm 23. Ich wollte mal vorschlagen, dass wir heute bei einem Vers bleiben. Den wollen wir zusammen lesen. Und dann leg ich los. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was für eine Zusage. Ich finde Vers eigentlich richtig stark. Mir ist ja nie so aufgefallen im Psalm 23, da denkt man immer an das finstere Tal oder ein paar andere markante Verse. Das ist so der letzte Vers, aber der ist eine richtig starke Zusage. Und eigentlich ist es gewissermaßen eine Selbstzusage, denn der Psalmist, der sagt es selber über sein Leben. Das ist wahrscheinlich der David gewesen, dem dieser Psalm zugeordnet wird. Und er hat das so für sein Leben wohl feststellen können, dass Gottes Güte und Barmherzigkeit ihm folgen. Da denke ich mir so, ja gut, mutiger Mann, dass er sowas über sein Leben so sagen kann. Ich habe nämlich gemerkt, immer wenn ich darüber nachdenke, dass wie mein Leben so abläuft, ich kann es nicht immer sagen, dass mir die Güte und Barmherzigkeit immer folgen. Ich erwische mich oft in Momenten, wo ich eher andersrum denke, dass ich sogar fluche, weil ich eben überhaupt nicht spüre, dass gerade ich getragen werde durch Güte und Barmherzigkeit. Wenn wir die Zuversicht verlieren, dann haben wir nicht diesen Moment, dass wir so glücklich sind über unser ganzes Leben, sondern wir hängen eigentlich eher in diesem Moment fest und denken, ach du Schreck, was machen wir jetzt? Wie können wir das Problem lösen? Wir sind problemorientiert, wir hängen unserem System fest. Wenn wir krank sind, unsere Sorgen uns übermannen. Wenn wir Probleme mit dem Job oder der Familie haben. Es gibt genügend Sorgen und Themen, die uns eigentlich immer wieder widersprechen, wenn wir diesen Vers so lesen. Wir entwickeln dann auch immer wieder Zweifel. Ich finde es ganz schön herausfordernd, diesen Vers eigentlich genau in diesem Moment mal zu lesen, wenn es einem wirklich nicht gut geht. Es macht einem vielleicht kurz Mut, aber eigentlich erlebe ich es eher so, dass meistens Zweifel in mir hochkommen, auch an Gott, wie ich Gott erlebe. Und diese Zusage, dass es Barmherzigkeit über meinem Leben ist und Güte, die ist manchmal gar nicht so mehr so viel wert, denke ich mir dann, wenn ich gerade in der Sorge stecke. Und wenn ich diese Zweifel entwickle, dann habe ich auch überhaupt nicht diese Zuversicht, dass es auch mein Leben lang so sein wird, weil ich weiß, wird wieder irgendwas kommen, was mich vor dasselbe Problem stellt, dass ich dieser Zusage gar nicht wirklich glauben kann und will. Woher nimmt also David, der Psalmist, diese Festigkeit und diese Gewissheit und diese Stärke aus dieser Zusage? Wie macht er das, dass er das in seinem Leben einfach so sagen kann? Und manche von euch werden es vielleicht auch erleben, dass manchmal das auch zustimmt. Dass wir manchmal denken, wow, ja, da habe ich Gottes Güte erlebt. Aber wir wollen uns damit heute mal ein bisschen beschäftigen, warum David das so sagen kann und warum er das so sagt. Der Vers ist ja in 2 Teile eigentlich aufgeteilt, in 2 verschiedene Zusagen. Es geht eben um diese Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen und oder Güte und Barmherzigkeit. Und Güte ist ja eigentlich sowas, so ein Ausdruck von Milde, es wird mir freundlich begegnet werden, mir wird mit Wohlwollen begegnet und diese Barmherzigkeit sprechen wir dann, wenn wir merken, ja, jemand öffnet sein Herz für das, was meine Not ist Oder du öffnest dein Herz für jemanden, der gerade in Not ist und bist barmherzig mit ihm, weil du auf ihn eingehst und dich darauf einlässt, was er gerade braucht. Und wir fangen dann eben auch an, entsprechend zu handeln. Also das heißt nicht nur, wir denken an jemanden, sondern an barmherzigen Gedanken, sondern wir wollen in Barmherzigkeit handeln. Und das sind diese Punkte, die David über sein Leben ausspricht. David hat ja eine relativ lange Geschichte und relativ viele Bibelverse beziehen sich auf David. Und ich würde gerne auch noch mal vorne anfangen, weil ich glaube nicht, dass wir sagen können, mich verfolgt die Gnade und Barmherzigkeit. David hat es aber gesagt, mir fällt alles zu. Wer sagt es von euch schon? Manchmal erleben wir es vielleicht so, dass uns manche Dinge zufallen, aber viele fallen uns nicht zu, sondern die müssen wir uns hart erarbeiten. Und auch David hat es so ein Stück weit so erlebt. Wenn wir die Geschichte von David anschauen, und dann sehen wir eigentlich schon, dass über seinem Leben schon von Beginn an ja so eine Erwählung und Salbung steht. In der Apostelgeschichte 13, Vers 22 steht, ich habe David gefunden, den Sohn Isias, ein Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Das hat Paulus darüber geschrieben, wie er das empfunden hat, über den David. Und David war der jüngste Bruder von seiner Hirtenfamilie und er wurde eben von Samuel erwählt, um König zu werden. Damit ist erstmal was passiert, aber es ist auch erstmal nichts passiert. Denn David wurde nicht direkt König. David hat zuerst einige Dinge erleben müssen, bevor er das vielleicht auch erleben konnte, dass Gottes Güte und Gnade und Gottes Zusage in seinem Leben wirklich wahr geworden sind. David hat den Goliath besiegt und hat so erstmal den Weg zum Königshof von Saul freigemacht. Und wenn wir dieses eine Beispiel nehmen, wie David den Goliath besiegt, da sieht man dann schon, dass eigentlich da wirklich Gottes Wirken dabei war. Es war nicht der David, der den großen Goliath so einfach kurz besiegt hat, sondern da war wirklich viel Wirken Gottes dabei. Er hat eigentlich im ersten Moment schon erlebt, dass, obwohl diese Zusage immer noch nicht wahr geworden ist, dass er König werden soll, dass ein erster Schritt, die Aufmerksamkeit, die er durch den Königshof bekommt, dass das schon mal ein erster Schritt in die Richtung ist. Er hat vielleicht dort schon erlebt, dass Gott einen Weg hat, eine Güte und Barmherzigkeit mit ihm hat, wenn er in Not ist, wenn er seine Hilfe braucht, dass er ihm beisteht. David gewinnt die Herzen am Königshof von Saul. Er hat sich mit Jonathan angefreundet, das war der Sohn von Saul. Er hat die Tochter von Michael geheiratet und in dieser Zeit wurde es David richtig beliebt. Es gibt ein Lied, das steht in 1. Samuel 18, Vers 7 und da steht drin, und die Frauen sangen einander zu und tanzten und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. David hat schon relativ schnell Karriere gemacht. David war auf einmal beliebt. David hatte seine Fans, vornehmlich wohl Frauen, und die haben ihm zugejubelt. Das hat ihm aber irgendwie auch nichts gebracht, weil Saul auf einmal wirklich wütend geworden ist. Er war auf einmal der Konkurrent von Saul, dem König. Und es geht natürlich dann so weit, dass Saul auch probiert, den David loszuwerden. Wir lesen in der Geschichte, dass er dann Speer nach ihm wirft, wahrscheinlich in so einem Wutausbruch. Aber er hat auch anders versucht, ihn loszuwerden, weil er gemerkt hat mit dem, ja, der hat irgendwie einen gesalbten Weg. Den muss ich schnell loswerden, sonst wird er wirklich auf meinem Blatt sitzen. Aber der David versucht, diese Konflikte immer zu vermeiden. Er weicht dem aus, weil er selber merkt, ich kann nicht einfach den gesalbten König, den Saul, ja, einfach kurz vorm Stuhl wischen, da würde ich Gottes Willen widersprechen. Das will er nicht tun. Der David ist dem, was Gott vorbereitet hat und was Gott vorhat, sehr treu. Er will nicht einfach seinen eigenen Weg gehen und seine eigenen Schritte mit seiner Gewalt durchsetzen oder seiner Beliebtheit, sondern er ist geduldig und weicht diesen Konflikten aus. In der Geschichte von 1. Samuel, Vers 24, da geht es darum, dass der David sogar die Gelegenheit hat, den Saul eventuell umzubringen. Ich lese da mal vor. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber nach schlug sein Herz, dass er dem Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und nach sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. David lässt ganz bewusst die Finger von den Dingen, in denen er eigentlich nichts rumpfuschen sollte. Er weiß zwar, dass die Güte Gottes mit ihm ist, aber er zwingt den Weg nicht, sondern er lässt das Gott machen. Obwohl er die Gelegenheit hat, eigentlich ja diese Gewalt auch anzuwenden und wahrscheinlich dafür sogar gefeiert werden würde, weil Sauls Ansehen ist schon stark gefallen, hat er es nicht gemacht, sondern hat gesagt: Nein, ich will meinem Herrn treu bleiben und ich will, dass Gottes Wege funktionieren, nicht meine. Ich will, dass Gottes Willen umgesetzt wird. Und solange dieser Mann lebt, ein Gesalbter des Herrn, werde ich keine Hand an ihm anlegen. Und so kommt es, dass David über Umwege, er war dann ein Lehnherr der Philister, das war eigentlich ein Feindesvolk der Israeliten, den hat er sich dann angeschlossen, weil er fliehen musste vor dem Saul. Und er hat auch da vermieden, im Konflikt mit dem Saul, wenn die Philister gegen die Israeliten gekämpft haben, hat er sein Heer zurückgehalten und wollte nicht gegen Saul vorgehen, nicht gegen Israel vorgehen. Und hat, weil ihm das so wichtig war, dass er da ein reines Herz hat, und hat es einfach passieren lassen. Saul stirbt dann irgendwann. Man wird berichtet, dass er auch mehr oder weniger Selbstmord begeht und sich ja selber das Leben nimmt, weil er so verzweifelt ist. Und dann wird David zum König über Juda gekrönt. Und so kann Gottes Weg funktionieren. David war geduldig, David hat sich zurückgehalten, David hat sich auf den Willen Gottes bezogen, nicht auf seinen Machthunger. David gelingt es dann, das ganze Herrschaftsreich von Juda und Israel auszubreiten. Und es war der größte Moment eigentlich in Israels Geschichte, dass das Nordreich und das Südreich zusammengeführt wurden. Das ist eigentlich nur dem David gelungen. Salomo konnte es dann noch eine Weile halten. Aber danach ist es schon recht schnell wieder zerbröckelt. Auch da erkennt man, dass da wirklich Gottes Führung und Hand im Spiel war. David war gesalbt, David war ausgestattet mit den Fähigkeiten, wirklich ein großes Volk zu vereinen. Und in all diesen Momenten, da können wir natürlich schon erkennen, dass Gottes Güte und Barmherzigkeit mit David war. Er hat es erlebt, immer wieder, beim David gegen Goliath, bei dem großen Kampf, in dem wie er überhaupt an die Macht gekommen ist, wie Gott seinen Weg bereitet hat. Aber all diese Situationen, ich glaube, die waren nicht immer nur so rosig, wie wir sie jetzt gerade lesen. Es waren alle Situationen, die auch voller Kampf und auch eben ja Widerstand waren. Allein dieser Machthunger, den David vielleicht verspürt haben muss, weil er gemerkt hat, hey, ich bin beliebt, ich bin toll, das ist doch schon mal ein innerer Kampf. Und klar kann er nachher vielleicht darüber schreiben, ja, Güte und Barmherzigkeit sind mit mir, weil es war toll und ich bin den Weg gegangen. Aber ich glaube nicht, dass er in jedem Moment so das erleben konnte, dass er gedacht, ja, ist total einfach, ich muss nur ein bisschen warten. Sondern es waren viele schwierige einzelne Schritte und richtig viel Geduld, die David haben musste, bis er sehen konnte, dass Gottes Werk letztendlich wirklich ausgeführt wird. Aber er hat es erlebt und deshalb konnte er sich gewiss sein, dass Gottes Güte und Gnade wirklich mit ihm sind. Aber auch David hat sich irgendwann entfernt von Gottes Wegen. Und diese Taten, die er begangen hat, die hatten weitreichende Konsequenzen. Am Anfang steht eigentlich Davids Ehebruch mit der Bathseba. Die Bathseba gefällt dem David und ist aber leider schon verheiratet mit dem Uriah. Und er beschließt, dass der Uriah irgendwie aus dem Weg geräumt werden muss, weil er eigentlich mit der Frau verheiratet sein will. Er will sie in sein Haus holen und schickt ihn an die Front, sodass er getötet wird. Und das ist eigentlich die erste Tat, wo wir in der Bibel lesen können, dass David sich wirklich sehr weit von Gottes Willen und damit vielleicht auch von Gottes Güte und Gnade entfernt hat. In 2. Samuel 11 steht, sobald sie ausgetrauert hatte, also sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen, und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Hier ist der Moment, wo wir wirklich spüren, dass das nicht nur uns aufgefallen ist, dass es nicht so gut ist, sondern Gott ist es auch aufgefallen, dass das keine schöne Tat war und dass das wirklich auch für Missfallen bei Gott gesorgt hat. Ist David jetzt außerhalb der Güte und Gnade Gottes unterwegs? David bereut seine Tat. Und in 2. Samuel 12, Vers 13 steht, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Gott sei Dank Glück gehabt, denn David wird von seiner Sünde freigesprochen. Aber ab dem Moment bricht im Königshaus, das David geführt hat, recht viel Chaos aus. Es beginnt dieses königliche Abschlachten von Nachfolgern, von den Thronfolgern. Und es zieht sich eigentlich die ganze Königsgeschichte durch. Unter allen Nachfolgen von David gibt es immer wieder die Situationen, dass ein König den anderen ablöst, indem er ihn kaltblütig ermordet. Die Taten, die David damals begangen hat, diesen Ehebruch, dieses Abfallen von Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die hatten Folgen. Und David wird zwar in diesem Moment vergeben und er bereut und er kommt wieder vor Gott und kehrt um, aber die Fehler, die er begangen hat, die hatten trotzdem Konsequenzen. David hat dort einen Moment, wo er begreift, Herr, er ist wirklich abhängig von der Güte und Gnade Gottes. Er hat es zwar schon irgendwie die ganze Zeit erlebt, dass Gott, Gottes Gnade ihm folgt, Gottes Güte ihm folgt, aber wenn er sich aktiv davon abwendet, er kann immer wieder unter den Schirm des Herrn zurückkommen und sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht, ich gehe um. Und der Nathan, der Prophet, spricht ihm sogar Schuldvergebung zu. Ich finde es bei David richtig spannend, dass David schon ganz von Beginn wusste, dass er der König werden soll. Und er so lange warten musste und diese Geduld haben konnte, weil er wusste, hey, Gott ist mit mir. Er hat es immer wieder erlebt. Und es wurde ihm immer wieder neu bestätigt, sogar in den Momenten, wenn er sich wirklich aktiv von Gott abgewendet hat, wenn er Fehler begangen hat. Und David hat es nicht so aus Versehen kurz mal gemacht, sondern der hat schon gewusst, was er tut, dass er da gerade jemanden kaltblütig ermorden lässt. Was ich auch richtig spannend finde, ist, dass zu diesem Zeitpunkt gab es Jesus noch nicht. Denn David werden hier Sünden freigesprochen, er wird freigesprochen von Sünden, obwohl wir heute uns immer auf Jesus verlassen, wenn wir ja um Vergebung beten, weil Jesus für uns gestorben ist. David konnte es damals nicht sagen. Jesus gab es noch nicht, Jesus wurde noch nicht geboren. Da wird schon sehr sichtbar, dass die Güte und Barmherzigkeit Gottes nicht erst mit Jesus auf die Erde gekommen ist, sondern dass Gott schon immer ein barmherziger und gütiger Gott war. Weil eigentlich hätte David nach seiner Schandtat die ganzen Gesetze, die Moses gegeben hatte, ja, einhalten müssen. Er hätte Opfer darbringen müssen. Er hätte was auch immer alles tun müssen, um wieder Vergebung zu erlangen, wieder rein zu werden. Und auf Mord stand eigentlich auch eine sehr harte Strafe, die Todesstrafe. Aber Nathan spricht ihn frei von der Sünde. David wird an dieser Stelle ganz klar nicht durch seine eigenen Werke, durch das Gesetz, durch Vergebung durch Opfergaben und sowas freigesprochen, sondern durch Barmherzigkeit und Güte Gottes, durch Gottes Gnade. Wir können hier ganz klar sehen, dass diese Gerechtigkeit, die im Gesetz gelebt wurde durch ich muss was tun, ich muss wieder gerecht vor Gott werden, dass David die in dem Moment nicht so erlebt, sondern erlebt wie sein ganzes Leben lang auch schon die Güte und Gnade Gottes. Wir wollen mal zum zweiten Teil dieses Verses übergehen. Der David, der bezeichnet das, wo er hingeht, als Haus des Herrn. Und man kann darin zwei Aspekte erkennen. Einmal das Haus des Herrn in der Gegenwart, wo wir leben. Und natürlich auch das Haus des Herrn in der Zukunft. Und als Haus des Herrn wurde meistens der Tempel beschrieben. Der Tempel gilt als Ort der Begegnung mit Gott. Das Allerheiligste hatte so eine starke Erfahrung und Intensität, dass die Priester dort nur einmal im Jahr reingehen konnten und festgebunden wurden, damit man es wieder rausziehen kann. Es ist ein Ort der Erquickung. Immer wenn die Leute in den Tempel gegangen sind, waren sie natürlich danach erbaut und froh. Es war der Ort der Begegnung mit Gott. Und der David wünscht sich, dass er auf immer und ewig in seinem Leben diesen Ort aufsuchen kann und darf. Dass er dieses Haus des Herrn immer wieder besuchen darf. So wie unsere Gemeinde besuchen jede Woche, und ich hoffe mal, dass diese Gemeinde ein Ort der Erquickung für euch ist, so hat sich das David auch gewünscht, dass er an einen Ort kommt, wo er immer wieder auferbaut wird. Und dieses Bild vom Haus des Herrn, das geht noch weiter, denn in 1. Korinther 3, Vers 16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir sind heute das Haus des Herrn. Wir als Menschen dürfen Gottes Geist in uns beherbergen. Und er möchte auch in uns bleiben. Das Haus des Herrn ist nicht nur ein Ort, an dem wir hingehen können, sondern Gott kommt zu uns. Gott kommt in unser Herz. Der Geist Gottes möchte in unser Herz einziehen. Aber was kann uns daran helfen, da wirklich auch immer wieder drauf zurückzugreifen und dran zu bleiben? Ich finde es nämlich richtig herausfordernd. Ich kann es immer wieder über mein Leben sagen, ja, ich möchte auf ewig mit Gott leben. Und das ist ein Wunsch, den viele von uns vielleicht im Herzen tragen. Aber wie ich es vorher schon gesagt habe, in der Praxis sieht es oft anders aus. Da sind wir nicht immer so gut gelaunt, auch nicht auf Gott so gut zu sprechen. Und dabei hilft es, dass wir diese Zusage haben, dass nicht nur wir zum Haus des Herrn gehen können, sondern dass der Geist Gottes in uns wohnen möchte. Dass Gott zu uns kommt. Was uns auch helfen kann, ist, dass wir uns rückbesinnen auf Gottes Gnade und Güte in unserem eigenen Leben. Genau wie das David in dem ganzen Vers Psalm 23 eigentlich praktiziert, er lässt so Revue passieren, wo er erlebt hat, wie Gott ihm treu war, und auch wenn er einen Fehler begangen hat. Auch wenn er durchs finstere Tal gegangen ist, verspürt er, Gottes Güte ist mit mir. Wo hast du denn Gottes Güte und Gnade erlebt? Wo hast du einen Moment, wo du weißt, hey, da kann ich mich drauf beziehen? Ich habe mal einen Moment gehabt, als ich 18 Jahre alt war. Da war ich auch hier in der Gemeinde unterwegs, in der Jugend. Ich habe eigentlich eine gute Beziehung zu Gott gehabt, aber ich hatte immer wieder wirklich starke Zweifel daran, dass ich überhaupt eine Entscheidung für Jesus getroffen hatte. Weil ich war schon immer irgendwo in der Gemeinde unterwegs, in der Kinderkirche, hier in der Scala, in der Jugend, bei den Rangern. Und ich habe mir die Frage gestellt, hey, hatte ich überhaupt eine Möglichkeit, mich für Gott zu entscheiden oder war es einfach schon immer in meinem Leben? Und es war einer der Momente, wo ich daran gezweifelt hat, dass Gottes Güte und Gnade in meinem Leben ist. Weil ich dachte, ja, ich hatte ja keine Wahl. Ich musste mich Gottes Gnade und Güte quasi fügen. Und ich habe dann mit 18 oder 19 war es, beschlossen, ja, ich möchte nochmal irgendeine Jüngerschaftsschule machen und weggehen und ein bisschen in die Welt und mich ausprobieren. Und mit dieser Frage bin ich auch in gewissem Maße gestartet, ja, habe ich überhaupt eine Chance gehabt, mich für Gott zu entscheiden. Und ich habe eine Jüngerschaftsschule besucht und in dieser Zeit sind mir so viele Dinge aufgefallen, wo ich erlebt habe, was Gottes Güte und Gnade wirklich in meinem Leben waren. Ich habe auf einmal gecheckt, wo ich viele Leute getroffen habe, die sich vielleicht auch irgendwann bekehrt haben, aus schwierigen Situationen, auch aus Ländern, wo man eben nicht einfach Christ sein kann, dass ich absolut privilegiert bin, dass es einfach schon eine Barmherzigkeit und Güte Gottes ist, dass ich aus einem Land kommen darf, ja, wo ich das ausleben darf. Oder ich hatte einen Reisepass, einen deutschen, das ist der Schlüssel zu vielen Ländern. Und ich war mit Leuten unterwegs, die durften in manche Länder gar nicht einreisen. Und ich habe verstanden, was für ein Privileg ist das? Güte Gottes und die Barmherzigkeit Gottes, die können wir in vielen Dingen erkennen und sehen. Ich habe das da in so kleinen Dingen gesehen. Und ich habe es auch nicht nur darin gesehen, sondern was mich besonders berührt hat, war, dass ich erlebt habe, dass ich eine Familie habe, die mich behütet hat, die ja mich auch immer wieder gesegnet hat, mich ausgestattet hat mit vielen Fähigkeiten, mit Gaben, mich erzogen hat in einer Art und Weise, dass ich mit anderen Leuten umgehen kann. Und ich gemerkt habe, ja, ich glaube, ich hatte wirklich eine richtig gute Kindheit und eine richtig gute Jugend. Du kannst Gottes Güte und Gnade in richtig vielen Dingen erkennen und sehen. Aber du musst dir mal ein bisschen Gedanken darüber machen, wo das in deinem Leben so sein kann. Gottes Güte und Gnade, die ist in jedem von uns und in jedem Leben. Aber egal wie groß die Herausforderungen waren, die du erlebt hast, musst du sie erst mal ein bisschen entdecken. Gott schenkt uns nicht nur die Zusage, dass wir in seinem Haus des Herrn sein dürfen, sondern dass wir auch in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. In Johannes 14, Vers 2 steht, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Diese Zusage gilt natürlich auch dafür, dass wir uns erfreuen dürfen, dass Gott uns erwartet und dass wir in seinem Haus eine Wohnung, ja, beziehen dürfen. Auch wenn wir manchmal nicht immer diesen Moment haben, dass wir daran glauben, dass wir vielleicht auf ewig bei Gott sein werden in der Gegenwart. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass wenn wir Jesus gefunden haben, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Denn er hat eine Wohnung für uns bereitet. Wenn du daran manchmal zweifelst, dann such diesen Moment, wo du Gottes Güte und Gnade in deinem Leben vielleicht mal erlebt hast. In einem kleinen Moment. In der Kleinigkeit. David hat sich in diesen ganzen Situationen, die er erlebt hat, bestimmt nicht immer sicher gefühlt. Er hat bestimmt daran gezweifelt, dass das gut gehen wird. Er ist im Tod mehrmals von der Klippe gesprungen, aber er hat trotzdem gewusst, dass die Güte und Gnade Gottes mit ihm ist, weil es erlebt hat. Und weil die Zusage, die er von Anfang an bekommen hat, die Berufung, die war immer mit ihm. Für was bist du so dankbar? Für was kann deine Güte und Gnade sein, der du dich immer mal wieder festhalten kannst? Bist du ein Teil des Hauses des Herrn, des Gottesgeistes in deinem Herzen eingezogen? Ich habe zwei Aufgaben für euch. Wenn wir jetzt gleich in die Lobpreiszeit gehen, dann finde diesen Moment, wo du weißt, dass du Gottes Güte und Gnade erlebt hast und preist Gott dafür. Es sind wichtige Momente, an denen wir uns immer wieder festhalten können, auf die wir uns immer wieder berufen können. Und dann lass Gott diese Geschichte schreiben. wie David das auch erlebt hat. Er hatte eine Zusage und Gott hat diese Geschichte geschrieben, nicht David hat sie geschrieben. Und ich möchte euch einladen, selbst ja Teil vom Haus des Herrn zu sein. Wenn du merkst, ja, ich muss vielleicht manchmal mich auch wieder irgendwie von Gott erfrischen lassen, dann komm ins Haus des Herrn und lade Gottes Geist ein, in dich zu kommen, in dir zu leben und mit dir unterwegs zu sein. Ich hatte in der Vorbereitung noch so ein kleines Bild. Das hatte ich tatsächlich, ich habe eine Ausbildungsmaßnahme von den Rangern mitgeleitet und da haben wir eine Zeit lang gebetet und da kam jetzt so ein Bild von einer geraden Linie. Und diese gerade Linie, die symbolisiert das, was ich denke, dass Gott mit mir vorhat, ja. Oder was ich vorhabe in meinem Leben. In meinem Kopf ist sowas immer eine gerade Linie. Ich habe ein Ziel, ich möchte da möglichst schnell hinkommen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und so gesehen, ja, das, was meistens passiert, ist nicht, dass man diese gerade Linie lang geht, sondern dass man so einen Zickzackkurs fährt, ja. Dass wir meistens länger brauchen, um ans Ziel zu kommen, als wir uns das vorstellen. Dass wir Rückschläge erleben, vielleicht so wie David es auch, wie mir gedacht hat, ja, ich bin jetzt berufen, jetzt auf geht's. Aber es hat länger gedauert. Und unsere Vorstellung davon ist immer, dass Gottes Wege länger dauern, weil wir diesen Zickzackkurs machen müssen, ja. Und ich hatte in diesem Moment das Gefühl, dass wir da oft genau falsch rum denken. Ich glaube, Gottes Weg ist diese gerade Linie und wir sind diejenigen, die diesen Zickzackkurs gehen, ja. Ich glaube, dass es genau andersrum ist, dass eigentlich das, was Gott mit uns vorhat, eine sehr klare Linie ist. David hat das eigentlich erlebt, er hat gesehen, dass das alles funktioniert hat, es ist ihm in die Hände gefallen, vieles davon. Und er hat sich von Gottes Willen entfernt. Er hat angefangen, Zickzackkurs zu manövrieren. Ich glaube, Gottes Plan ist eine gerade Linie in deinem Leben. Gottes Güte und Barmherzigkeit sind sehr klar in deinem Leben. Wir denken da oft viel zu kompliziert davon und nehmen das als dieses Zickzackkurs und dieses Extrawege gehen wahr, ja. Aber ich glaube, wenn wir aus Gottes Sicht darauf gucken würden, würden wir erkennen, dass Gottes Weg eine klare Linie in deinem Leben ist. Gottes Güte und Barmherzigkeit ist in dir. Und ich möchte euch einladen, jetzt gleich aufzustehen und mit diesem Gedanken in den Lobpreis zu gehen, dass ihr euch erstens nochmal überlegt, hey, wo ist denn Gottes Güte und Gnade in meinem Leben, wo kann ich die festhalten? Und wenn du merkst, hey, ich brauche eigentlich erstmal noch Gottes Geist, ich brauche noch meine Erfrischung, ich brauche das Haus des Herrn, das betreten kann, dann möchte ich euch einladen, das erstens im Lobpreis zu tun und zweitens, wenn ihr merkt, ja, ich brauche da nochmal Gebet, dann könnt ihr gerne auch zum Gebetsteam draußen gehen, Hans und Hannah stehen draußen im Foyer und die werden auch für euch beten, die werden auch für alle Sorgen beten, die ihr vielleicht irgendwie erst ablegen müsst. Und wenn es dich angesprochen hat, dieses Bild, dass du manchmal zu kompliziert davon denkst, was Gott mit dir so tut und vorhat, dann leg es Gott hin und sag, hey Gott, ich möchte deinem Weg und deiner Güte, deiner Gnade und Barmherzigkeit vertrauen. Mein Leben lang. Weil ich glaube, dass du den geraden Weg in meinem Leben schon findest. Und ich möchte dir vertrauen und mich von dir führen lassen. Amen.